Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Ann-Kathrin Müller vom Spiegel. Dort beobachtet sie vor allem alles rechts von der Union, insbesondere die AfD. Ich sage erstmal herzlich willkommen im Studio. Schönen guten Tag.
Hallo.
Ich musste dran denken, Stichwort AfD. Olaf Scholz hat ja die AfD, ich glaube, im letzten Sommerinterview als schlechte Laune-Partei bezeichnet. Und ich habe jetzt die erste Lösung schon mal parat gegen schlechte Laune. Eine Meldung aus Japan, die schafft es heute immerhin in die Süddeutsche Zeitung. Die japanische Präfektur Yamagata hat nämlich schon vor einem Monat die Verordnung Nummer 59 erlassen. Das ist eine Vorschrift zum regelmäßigen Lachen oder um es nochmal auch in der Vorschrift, wie es genau formuliert ist, vorzutragen. Förderung der körperlichen und geistigen Gesundheit durch Lachen. Schöne Idee, oder?
Ja, super. Also mir als Rheinländerin kommt das ja zu Pass. Und auch in diesen Zeiten, wo man darüber diskutieren muss, ob Frauen so laut lachen dürfen wie Kamala Harris, ist das natürlich eine super Sache.
Ach stimmt, diese Verbindungslinie habe ich jetzt ja gar nicht gezogen. Aber es gibt natürlich, also die Frage ist natürlich, wie setzt man das eigentlich um? Und damit es jetzt nicht gleich alle überfordert, ist festgelegt, am 8. eines jeden Monats sollen gerade auch Arbeitgeber, Unternehmer dafür sorgen, dass es Grund zur Heiterkeit am Arbeitsplatz gibt.
Das ist ja quasi eine Beschäftigungstherapie für Clowns. Das ist ja super.
Wenn man die lustig findet, ne?
Ja, das stimmt.
Das ist natürlich eine Frage. Ich weiß noch nicht, ob es die endgültige Lösung ist. Also
so eine verordnete
gute Laune. Mhm. Dabei fällt mir ein, das habe ich jetzt neulich mal wieder gelesen, Willy Brandt hat gerne mal seine Kabinettssitzung eröffnet mit einer Witzrunde. Da musste jeder Minister, wenige Ministerinnen, einen Witz erzählen.
Ach, das wusste ich noch gar nicht.
Ja.
Das war auch interessant.
Und er hat sich, wenn er irgendwo einen neuen Witz erfahren hat und er hatte nichts anderes, da hat er im Zweifel auf die Serviette den Witz aufgeschrieben, weil er gerade politische Witze gesammelt hat. Mhm. Ich hoffe, die klingen heute nicht wie Altherrenwitze. Ich will gar nicht genauer reinschauen.
Das aber stimmt, aber man würde sich manchmal wünschen, dass Olaf Scholz das auch macht, damit diese Regierung auch mal irgendwie ein gemeinschaftliches Erlebnis hat, oder?
Also das, genau. Wir fangen an nach der Sommerpause im Kabinett eine Witzrunde und wenn das richtig gut läuft, dann kann er ja dann vielleicht im September gute Laune verordnen in betroffenen Bundesländern. Ann-Kathrin Müller. Wir sind schon in gewisser Weise in Themen des Tages, die wir uns heute anschauen, hoffentlich mit einer ordentlichen Portion Humor. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie da sind. Ich freue mich über alle, die uns heute zuhören. Und aus verlässlichen Zuschriften weiß ich, dass es nicht nur in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, sondern wir werden sogar am Strand in Italien gehört. Also schöne Grüße auch dorthin. Wir schauen auf die Themen des Tages. Und eins könnte man überschreiben mit aufkommendem Ärger in der SPD. Wir sind ja gewohnt, Ärger in der Ampel. In der SPD waren ja viele Debatten jetzt gar nicht so laut, aber es zeichnet sich ab, Ann-Kathrin Müller, beim Thema Friedens- und Ukraine-Politik, dass da die Trennlinien doch sichtbarer und größer werden. Es geht jetzt aktuell um die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen in Deutschland. Das ist ja so eine Nebenmeldung fast gewesen vom großen NATO-Gipfel vor rund 3 Wochen, als Joe Biden, Olaf Scholz das quasi als Geschenk mitgegeben hat, ja, zur europäischen, zur deutschen Sicherung stellen wir diese Mittelstreckenraketen auf. Und damit war es dann auch irgendwie so ein bisschen aus der öffentlichen Debatte raus, aber nicht bei allen in der SPD. Es gibt jetzt die Erklärung des Erhard Eppler-Kreises in der SPD, unter anderem unterzeichnet vom früheren Parteichef Norbert Walter Borjans. Der hat das heute Morgen im Deutschlandfunk nochmal genauer begründet, warum er und andere diese Kritik jetzt öffentlich äußern.
Dass eine so weitreichende Entscheidung, zu der es keine abschließende Meinung gibt, ob die Sicherheit tatsächlich erhöht oder ob sie nicht umgekehrt uns auch zum Ziel eines Erstschlags machen kann, dass eine so weitreichende Entscheidung praktisch nicht debattiert wird, dass sie mehr oder weniger im Alleingang getroffen bekannt gegeben wird und es eine für mich beängstigende Stille in der gesamten Gesellschaft gibt, nicht nur im Parlament, auch nicht nur in einer Partei, obwohl ich immer wieder Menschen treffe, und zwar überwiegend Menschen treffe, die sich Sorgen machen.
Ein Auszug aus dem Interview mit Norbert Walter Borjans, dem früheren SPD-Chef. Mein Gast heute, Ann-Kathrin Müller vom Spiegel. Was sagen Sie, ist da berechtigte Kritik drin? Erstmal in dieser formalen Frage, wurde das eigentlich ausreichend diskutiert?
Tja, das ist so ein bisschen die Frage, ne? Wie entstehen die Debatten und welchen Anteil haben da vielleicht auch Medien dran, wie groß man etwas abbildet oder ähnliches. Ich würde jetzt grundsätzlich sagen, dass sich Herr Borjans ein bisschen widerspricht, wenn er sagt, sagt, es gibt eine gesellschaftliche Stille, auch abseits von einzelnen Parteien und gleichzeitig, ich persönlich kenne aber viele, die sich Sorgen machen. So ein bisschen schwierig, wenn man nur mit so anekdotischer Evidenz irgendwie um die Ecke kommt. Grundsätzlich würde ich natürlich sagen, es ist sehr wichtig. Ich kann aber auch nicht erkennen, dass wir nicht über das Thema Krieg und Frieden so richtig wenig sprechen. Also gerade so im Europawahlkampf war das ja Standardthema. Und jetzt kann man gerne über diese Frage auch noch diskutieren, aber da muss man vielleicht ein bisschen mehr noch haben, als mir sagen viele Leute, dass sie Angst haben.
Ja, das stimmt. Also die Debatte in der Tat ist insgesamt groß. Diese Spezialdebatte war jetzt relativ gering und ich glaube, viele in der SPD und Norbert Walter-Borjans ist ja auch die Generation, die das in der SPD miterlebt hat, die frühen 80er Jahre, NATO-Doppelbeschluss, wo es ja eine ähnliche Konstellation gab. Also Mittelstreckenraketen, die in Deutschland, in Westdeutschland stationiert werden sollten. Die Antwort des Warschauer Paktes, also Pershing gegen SS-20 und ja damals eine riesengroße gesellschaftliche Unruhe ausgelöst. Mit Massendemonstrationen dergleichen, mehr letztendlich an der SPD und dem SPD-Kanzler Helmut Schmidt politisch auch in gewisser Weise das Genick gebrochen hat. Und jetzt, also ich glaube, das kommt einigen so eigenartig vor, dass es jetzt so erstaunlich ruhig ist.
Das stimmt, die Vorzeichen sind natürlich jetzt heute ein bisschen anders. Ne? Also es wird ja vor allen Dingen als Mittel, um Russland sozusagen schüchtern, ob das jetzt funktioniert oder nicht, ist eine andere Frage. Ja, aber so ist es ja gedacht und man muss schon sagen, dass die Grundunterstützung der deutschen Bevölkerung ja schon da ist, zu sagen, wir wollen Putin jetzt nicht machen lassen, was er da so tut. Und dann muss man auch sagen, also zu dieser Frage, die er aufwirft, darf das jetzt eigentlich so ein Bundeskanzler so am Rande von so einem NATO-Gipfel einfach machen und dann, wenn dann keiner meckert, dann ist es so. Tatsächlich war es ja damals auch so, da gab es sogar eine Klage gegen und das Bundesverfassungsgericht hat dann in den 80ern entschieden, das war okay. Also rechtlich ist die Lage relativ deutlich. Jetzt kann man sagen, wir möchten das trotzdem debattieren und hätten zumindest gerne mal eine Bundestagsdebatte dazu und so.
Sagt beispielsweise auch die Union, also auch aus der Union kommen Stimmen, die sagen, das müssten wir eigentlich in den Bundestag holen. Aber Sie haben recht, also diesen formalen Verweis gibt es. Es ist ja häufig der Hinweis darauf, wir haben doch eine Parlamentsarmee, also außenpolitische, militärische Entscheidungen müssen durch den Deutschen Bundestag, anders als in anderen Ländern das üblich ist. Aber es gibt da einen entscheidenden Punkt. Und solange es Deutschland nichts kostet, ja, und das wäre in dem Fall zumindest vordergründig der Fall, es sind ja amerikanische Raketen, wäre das sozusagen formal nicht gegeben. Aber natürlich in der Tat, die Frage der inhaltlichen Debatte, die ist ja gegeben und ich spiele nochmal eine Äußerung von Norbert Walter-Borjans ein, weil er hat eben nicht nur formal ein Problem damit, sondern hörbar auch eine Beunruhigung, was das bedeuten könnte für Deutschland.
Wir reden über Waffen, die praktisch keine Reaktionszeit mehr zulassen und die vermeintlich, obwohl sie eine verheerende Wirkung haben, einen begrenzten Wirkungsraum haben. So, und die stehen auf der russischen Seite in einem verhältnismäßig dünn besiedelten extraterritorialen Bereich, nämlich in Kaliningrad. Und jetzt soll das Gegengewicht im dicht bevölkerten Deutschland mittendrin erzeugt werden.
Das war nochmal Norbert Walter-Borjans. Ja, also eine Thematik, die ja dann doch, und ich meine, Sie haben es angesprochen, wenn man so raunt, das sagen mir viele, ja, dann ist es so ein bisschen unklar, aber wenn wir uns die letzten Wahlergebnisse und auch Umfragen anschauen mit Parteien, die eben entsprechende friedenspolitische Sie merken mich, wie ich gerade zögere, weil das ist so besetzt friedenspolitisch, aber bleiben wir mal sozusagen mit leichten Anführungszeichen bei dem Begriff, also so eine Linie fahren, ja auch entsprechende Zustimmung kriegen. Das heißt, er drückt damit ja schon etwas aus, diese Eskalationssorge.
Absolut, die gibt es ja auch. Die ist ja auch nicht total unbegründet. Man hat ja auch gesehen, dass Wladimir Putin im Zweifel solche Entscheidungen trifft und das mit der Ukraine haben auch viele nicht kommen sehen und dann war es so. Ich will das überhaupt nicht kleinreden. Ich bin, wie gesagt, auch gar nicht gegen eine Debatte jetzt über diese konkrete Frage. Ich finde nur dieses so leicht insinuieren, ist das überhaupt rechtens, finde ich nicht gut. Also das ist ein so sensibles Thema, da sollten wir immer schön bei den Fakten bleiben quasi. Und dann kann man immer noch fordern, dass man das debattiert. Und man sieht eben auch, dass populistische Parteien und extrem rechte Parteien das eben gerade ganz explizit für sich nutzen, ausgerechnet. Und eine Sarah Wagenknecht hat Krieg oder Frieden plakatiert. Eine AfD tut so, als wäre sie nicht jahrelang die erste Partei gewesen, die mehr Gelder für die Bundeswehr und irgendwie Wehrpflicht und Sonstiges gefordert hätte. Und das alles gepaart mit der Russland-Affinität und Putin-Verteidigung. Also natürlich gibt es da eine gewisse Stimmung und gerade vor den Landtagswahlen, die jetzt anstehen, wo das in diesen Ländern eben noch mehr ein Thema ist, kann man zumindest aus den Veranstaltungen, auf denen ich jetzt so war, schon sagen, ist das natürlich relevant. Trotzdem würde ich sagen, dass wir eben Rammstein haben zum Beispiel, also das ist ja jetzt nicht neu und das ist ja jetzt auch kein riesenneuer Akt in dem Sinne.
Ann-Kathrin Müller sagt das hier heute im Deutschlandfunk Kultur. Wenn Sie das ganze Interview mit Norbert Walter-Borjans hören wollen, können Sie das natürlich auch noch digital, beispielsweise in der Deutschlandfunk-App. Und jetzt sollten Sie aber einfach erstmal weiter uns zuhören, denn ein Name ist gerade schon gefallen, Sarah Wagenknecht. Und das ist nicht das vollständige, aber ein wichtiges Stichwort für unser nächstes Thema. Ann-Kathrin Müller, mein Gast heute hier vom Spiegel, hat eine These mitgebracht, die sich möglicherweise gegen den Strich liest, weil der Strich wäre eigentlich, dass man sagen würde, ja, der Osten ist auch irgendwie der schwache Teil dieses Landes, der Westen dominiert, der Osten eine westdeutsche Erfindung, bekanntes und sehr erfolgreiches Sachbuch des letzten Jahres. Und Sie sagen aber, nee, der Osten ist mächtiger als gedacht. Warum?
Zumindest aktuell, das direkt ein bisschen einzugrenzen. Nein, ich finde es ganz interessant, wie viel Diskurshoheit gerade der Osten dann doch erlingt und dass das im Osten gar nicht so gesehen wird. Also da ist es wirklich noch die Hauptmeinung so, also, da muss man einmal vorschieben, der Osten wurde sehr stark benachteiligt. Der Westen hat super viele Fehler gemacht nach der Wiedervereinigung. Will ich überhaupt nicht Wasser reingießen. Aber inzwischen ist es so, dass eben gerade auch durch die politischen Verhältnisse da es dann doch so ist, dass gerade in der CDU man zum Beispiel jetzt Angst hat, sich zu grünen nah zu zeigen, auch im Westen, um das jetzt mal so stereotyp zu sagen, weil man eben Sorge hat, dass dann die Basis der CDU Sachsen, der CDU Thüringen, wie auch immer, denen aufs Dach steigt. Man hat eine ganz klare Abgrenzung, sozusagen die aus Berlin sollen uns nicht sagen, was wir zu tun haben. Das heißt, man guckt aber aus Berlin doch sehr genau hin, was da getan wird und versucht irgendwie darauf Rücksicht zu nehmen. Gerade jetzt vor den Landtagswahlen ist es nochmal besonders. Das heißt, da ist was passiert in den letzten Jahren, würde ich sagen.
Mhm. Ja, es ist interessant, ne? Vor dem Hintergrund auch der Umfragezahlen, die wir natürlich sehen mit Blick auf die drei Landtagswahlen in Thüringen, in Sachsen, in Brandenburg, wo man mit dem neuen politischen Anbieter BSW, ja, dem Bündnis Sarah Wagenknecht, eine Formation sieht, die sehr viel erfolgreicher den Umfragen nach jetzt erstmal dort ist als beispielsweise im Westen. Das ist aber natürlich ein häufig gemachter Vorwurf, wenn man so sagt, der Osten, der Westen, ja, und gerade auch mit Blick auf die AfD, die AfD ein Ostphänomen, wo ja dann viele sagen, na, schaut mal nach Baden-Württemberg, schaut gerne nach Hessen, auf die letzten Landtagswahlen. So sehr ist es gar nicht. Würden Sie denn sagen, egal sagen, welcher politische oder fast egal welcher politischer Couleur, dass der Osten anders tickt als der Westen?
Jein, also es gibt sicherlich einzelne Fragen, wo einfach die Vergangenheit nochmal eine andere Rolle spielt. Und damit meine ich jetzt nicht dieses klassische Klischee von Wessis, dass die Demokratie nicht gelernt haben oder ähnliches. Das wäre mir alles viel zu plump. Sondern es gibt einfach Dinge, die ich auch lange Zeit einfach nicht wusste. Wenn man sich zum Beispiel mal überlegt, dass zu Zeiten der DDR oft an die Firmen angebunden, irgendwelche Theaterkreise, Lesekreise, sonstiges, alles angebunden war, alles an quasi das betriebliche Leben. Und wenn man dann eben diese Betriebe zerschlagen hat, wie es passiert ist, dann fiel eben das auch weg. Und das hat sich zum Teil einfach auch nicht wieder gebildet. Das heißt, man hat eine andere Konstituierung der Zivilgesellschaft dort, als man es eben in der BRD kannte. Und das ist sicherlich auch was jetzt dazu führt, dass es da eben sehr zerfasert ist zum Teil, dass die AfD da so gut andocken konnte und diese Dinge. Das heißt, man hat einfach ein bisschen eine andere Historie und muss sich die sozusagen genau angucken, um bestimmte Dinge da zu beurteilen, zu bewerten, analysieren zu können. Und gleichzeitig ist es so, dass ja auch dort immer noch die Mehrheit absolut demokratisch regiert werden möchte und all das. Insofern sollte man da auch nicht zu sehr immer sagen, es ist alles nur schlimm und Mauer drum oder wie das dann auf Twitter heißt. So, das ist alles nicht mein.
Die Frage ist ja auch eigentlich, also wenn man überhaupt diesen Versuch machen will, was ist eigentlich das Normal, dass sich wer anders anzupassen hätte, was ist der Standard und was nicht, könnte man ja auch zu der These kommen und diesen Gedanken haben ja auch einige schon geäußert. Wenn man sich das mal im europäischen Vergleich anschaut, vielleicht ist dieses Westdeutschland, diese alte Bundesrepublik eigentlich mittlerweile die Anomalie, möglicherweise ja, durch besondere Faktoren, dass der Rechtspopulismus da erst relativ spät auf den Plan getreten ist. Und wenn wir uns Frankreich angucken, wenn wir uns Polen angucken, wenn wir uns Tschechien angucken, selbst wenn man sich so stabile nordische Demokratien wie Dänemark anschaut, dass man ja durchaus feststellen kann, also diese Verschiebung gerade auch im politischen System, also dass man so eine starke Polarisierung kriegt zwischen dem rational-demokratischen Block und denen, die sich da so populistisch aufmachen. Vielleicht sind die Wessis die letzten Mohikaner.
Das stimmt. Und zum anderen würde ich noch hinzufügen, dass es in den ostdeutschen Bundesländern tatsächlich noch ein bisschen ein anders härterer Rechtsextremismus zum Teil ist, als es jetzt vielleicht in Frankreich oder Italien der Fall ist, ohne das da verharmlosen zu wollen, der eben auch daraus entstanden ist, dass man sich zu Zeiten der DDR immer als links automatisch gesehen hat und auch so getan hat, als gäbe es da keine Neonazis und so. Und dann nach der Wende, wenn wir an das Stichwort Baseballschlägerjahre denken und so, das immer kleingeredet wurden. Wir hatten einen CDU-Ministerpräsidenten, Kurt Biedenkopf, der gesagt hat, nö, das haben wir hier nicht so. Das heißt, da gab es eben viele Jahre, Jahrzehnte, in denen versäumt wurde, sich eben dieses Problem sozusagen anzunehmen. Da war die NPD dann zum Teil auch sehr stark. Es gibt dann gute Studien, die sagen, genau da, wo die NPD stark war, ist heute die AfD stark und so. Das heißt, es gibt da eben Kontinuitäten und die sollte man immer nicht ignorieren, wenn man über diese Dinge spricht.
Mhm. 1. September, zwei Landtagswahlen, 22. September, dann Brandenburg hinterher. Kann natürlich sein, dass dann auch wieder die große Aufmerksamkeit und das, was Sie als These vermuten, dann auch wieder wegbricht, weil dann dieser Fokus nicht mehr so da ist.
Och, ich glaube nicht, dass das jetzt in nächster Zeit passiert.
Wir werden es überprüfen. Ann-Kathrin Müller, heute bei uns hier zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen über die Themen des Tages und ein großes Thema ist ein, ich glaube, etwas kompliziertes, aber doch sehr wichtiges, nämlich die Frage, wie wir eigentlich den Deutschen Bundestag wählen. Dazu hat das Verfassungsgericht eine Meinung und Meinung heißt in dem Fall natürlich Urteil. Karlsruhe hat gesprochen, das Bundesverfassungsgericht hat sein Urteil gefällt zum Wahlrecht, zu der Frage, wie wir den Deutschen Bundestag wählen. Das ist ja eine wirklich lange währende Debatte mit vielen Details und wir versuchen das jetzt zu sortieren. Ann-Kathrin Müller vom Spiegel ist mein heutiger Gast und wir haben Gudula Geuter in der Leitung, unsere Rechtsexpertin im Hauptstadtstudio. Gudula, man muss das wahrscheinlich zweiteilen, ne? Weil das Verfassungsgericht hat einerseits Ja gesagt zu diesem Wahlrecht der Ampel, aber auch in Teilen Nein. Fangen wir mal mit dem Ja an. Was ist denn alles bestätigt?
Ja, das ist tatsächlich wichtig, denn bestätigt ist eigentlich die wesentliche Reform des Wahlrechts. Es ging ja darum, dass der Bundestag kleiner werden soll. Derzeit sind es 733 Abgeordnete, es waren auch schon 736 und in Zukunft sollen es 630 sein und zwar genau 630 und das geht eben nur, wenn man das System ändert. Bisher kommen ja diese vielen Ausgleichs- und Überhangmandate dadurch zustande, dass Erst- und Zweitstimme nicht immer zusammenpassen und da hat der Bundestag mit den Stimmen der Ampelkoalition entschieden, wir legen das Gewicht auf die Zweitstimme. Das heißt, die Stimme für die Partei. Und das heißt aber auch, dass die Erststimme, die ja den Wahlkreisbewerber festlegt, dass da möglicherweise der Bestplatzierte keinen Sitz im Bundestag bekommt, hinten runterfällt, notfalls leer ausgeht. Und das Prinzip heißt Zweitstimmendeckung. Das hat vor allem die CSU geärgert und auf die Barrikaden gebracht, die das direkt gewonnene Mandat für besonders wichtig hält und die auch argumentiert hat, auch heute in Reaktionen, Politiker argumentieren, Wähler verstünden das nicht, das entspreche nicht der Erwartung. Da hat in einer Vorbemerkung zum Urteil die Senatsvorsitzende Doris König geradezu gesagt,
der Gesetzgeber kann Neuerungen einführen, die dem bisherigen Wahlrecht fremd waren und Wählerinnen und Wählern ebenso wie Bewerbern und Parteien ein Umdenken abverlangen.
Also mit anderen Worten, doch, das geht.
Das wäre ja noch schöner, wenn wir immer nur das als Gesetz bekämen, was wir schon verstanden haben.
Ja, wobei natürlich so etwas wie Wahlrecht, wie man etwas wählt, natürlich stark auch mit Tradition zu tun hat. Ne? Also diese Frage, was empfindet man als gerecht, was empfindet man als ungerecht, das ist natürlich etwas Gewachsenes.
Ja, das ist hier auch ganz interessant, weil wirklich die Einleitung zum Urteil über Seiten, die referieren, wie sich das Wahlrecht entwickelt hat und das im Wesentlichen dem Grundgedanken nach auch dieses neue Wahlrecht dem noch entspricht. Also auch die Verfassungsrichter knüpfen hier an Traditionen an und halten es für wichtig.
Aber das ist ja wirklich eine interessante Frage. Ich übersetze nochmal gedanklich für mich. Also nehmen wir mal die CSU in Bayern. Die hat nach ihrem Zweitstimmenanteil, sagen wir mal, den Anspruch auf 30 Sitze, ja, hat aber 33 Wahlkreise gewonnen. Dann werden die drei Abgeordneten mit dem schlechtesten Erststimmenergebnis nicht direkt in den Bundestag einziehen. Ne? Das ist richtig. Das ist sozusagen die Idee dahinter.
Genau, das ist der Punkt.
Jetzt frage ich mal die politische, aber nicht mit Wahlrecht betraute Journalistin Ann-Kathrin Müller. Ist das etwas, wo Sie glauben, also wo die CDU, CSU-Kritik greift, dass dann Menschen wirklich sehr enttäuscht sein könnten? Oder wiegt schwerer, und das ist ja das Ziel dieser Reform, dass man sagt, der Bundestag bläht sich nicht einfach immer wieder so auf, wie er das in den letzten Wahlperioden getan hat.
Genau, also ich glaube, wir müssen da schon einmal als Kontext die Vergangenheit sehen, dass es eben bislang immer so war, dass es sehr viele Überhangmandate gab in manchen Legislaturperioden, dass davon eigentlich fast immer nur CDU, CSU profitiert haben, dass es sozusagen ein, wie ich finde, auch ein bisschen unguten Fokus auf Personen statt Parteien gegeben hat. Also wenn eben jemand vor Ort besonders charismatisch ist, dass man dann auf ihn eingegangen ist, während dann seine Wirkungsmacht sozusagen mit vielleicht auch Positionen, die anders sind als in der Partei, ja sehr gering ist, dann ein Plenum oder so. Das heißt, eigentlich ist es ja auch eine Stärkung der Parteien an sich, und dass in diesen Zeiten, in denen Parteien eher Probleme haben, sich gerade auch im Lokalen irgendwie zu verankern, Leute eher sagen, oh, ich will nicht mit dem Namen meiner Partei, nicht mit dem Logo werben und so, ist interessant und ich glaube, soweit ich es durchdrungen habe, gut.
Okay, darüber könnte man trefflich diskutieren, was da eigentlich Politik näher bringt den Menschen, ne? Parteien oder eben doch Personen. Aber Gudula Geuter, es gibt ja noch einen anderen Teil dieses Urteils, darauf müssen wir natürlich unbedingt schauen, denn das sind natürlich auch schon Schlagzeilen, die so durch die Nachrichten geht, dass Karlsruhe eben dieses Wahlrecht dann doch teilweise kippt, nämlich bei welcher Frage?
Erstmal kleine Seitenbemerkung, in der Vergangenheit, früher hat auch sehr viel die SPD von Überhangmandaten profitiert, die Zeiten sind aber vorbei, aber zu der eigentlichen Frage, wir hatten eben das Beispiel von den 30 und 33 Wahlkreisbewerbern. Das, was gekippt wurde hier, was das Bundesverfassungsgericht beanstandet hat, das hätte zur Folge gehabt, möglicherweise, dass genau null Abgeordnete der CSU in den Bundestag eingezogen wären. Und da haben die Richter gesagt, das ist nicht verhältnismäßig, sie haben das Wort verhältnismäßig nicht verwendet, aber sie haben gesagt, das geht zu weit. Mhm. Und zwar geht es um die 5%-Hürde, die ja bundesweit gilt und die durchaus, bisher noch nicht, aber die CSU auch mal reißen könnte. Und wenn das so wäre, dann hätte es bisher noch so eine Auffangmöglichkeit gegeben durch die sogenannte Grundmandatsklausel. Das heißt, wenn eine Partei drei direkt gewählte Abgeordnete hat, und das hatte die CSU natürlich immer und wird sie immer haben, dann kommt sie trotzdem in den Bundestag. Nun haben die Verfassungsrichter nicht in erster Linie über diese Grundmandatsklausel geurteilt, sondern haben gesagt, in so einer Situation wie bei der CSU, wo es eine feste Fraktionsgemeinschaft mit der CDU gibt, wo man sich nicht gegenseitig Konkurrenz macht, wo das völlig klar ist, dass man eigentlich als Fraktionsgemeinschaft auch antritt, da passt diese 5%-Hürde nicht, da ist das zu streng. Sie haben die 5%-Hürde als solche abgesegnet, die ist in Ordnung, haben auch gesagt, die könnte ihren Sinn haben, aber haben eben gesagt, für diese Situation muss man eine andere Regel finden. Das muss überhaupt nicht die Grundmandatsklausel sein. Das kann auch sein, dass man zum Beispiel solche Fraktionsgemeinschaften extra ins Gesetz schreibt haben aber eben auch gesagt, falls der Gesetzgeber das nicht schafft, ein neues Recht zu erlassen, in Klammern, ich sage dazu und danach sieht es aus, dann gilt für die nächste Wahl diese Grundmandatsklausel noch weiter.
Und da gab es ja eben auch die andere Klägerin, die Linke, die nämlich im aktuellen Bundestag davon ja profitiert hat, mit knapp unter 5%, aber trotzdem eben in Gruppenstärke drin.
Genau, und die hat direkt von der Grundmandatsklausel profitiert, die ist aber nicht in dieser Situation der Fraktionsgemeinschaft und deswegen interessanterweise hat die auch nicht obsiegt in Karlsruhe, sondern tatsächlich insoweit nur die CDU-CSU.
Ich meine, das war natürlich ja auch der, wenn man so will, klandestine Teil dieser Wahlrechtsreform der Ampel, die ja diesen ersten Teil, der bestätigt wurde vom Verfassungsgericht, ja lange diskutiert und auch vorgestellt hatte und dann ja wirklich quasi kurz vor Abstimmung im Bundestag noch
zwei Tage davor.
Ja, die Abschaffung dieser Grundmandatsklausel auf einmal auf den Tisch gelegt hat, Ann-Kathrin Müller. Da kommen wir schon in diesen Bereich und wir sehen das ja auch international, wie Wahlrecht natürlich sehr sensibel ist. Also wenn man das Gefühl hat, regierende Mehrheiten verschieben das Wahlrecht letztendlich zu ihren Gunsten. Wahrscheinlich war das einfach auch wirklich kein geschickter Move, so kurzfristig eine so für einzelne Parteien so wichtige Regel einfach zu streichen.
Das stimmt. Jetzt muss man sagen, es wurde ja schon sehr lange auch versucht, das Wahlrecht zu verändern und ist eben genau aus den Gründen, die beschrieben wurden, ja immer wieder gescheitert. Ich hätte das mit den zwei Tagen vorher, das war wirklich taktisch und sonst wie unklug. Aber man, ja, am Ende ist es in dem Sinne gut, dass die Leute, die immer gesagt haben, der Bundestag kann nicht immer weiter wachsen, dass das jetzt zumindest quasi wieder der erste Teil, dass das jetzt gelingt.
Also das ist gelungen. Gudler Geuter, letzte Ausblicksfrage. Die Union hat ja auch schon irgendwie teilweise signalisiert, dass sie froh ist, dass Karlsruhe nicht alles mitgemacht hat, aber ja eben mit diesem Hauptprinzip ja eher unglücklich ist. Wie geht das jetzt weiter? Werden wir jetzt mit jeder neuen Regierungsmehrheit wieder ein neues Wahlrecht kriegen?
So empört, wie die Union zum Teil reagiert hat, jetzt ist das durchaus im Bereich der Möglichkeiten. Die Union wird allerdings auch keine absolute Mehrheit haben. Und da hängt es dann eben vor allem von den Koalitionsverhandlungen ab, also was die Union und insbesondere die CSU nicht schon im Koalitionsvertrag festlegen lassen kann. Das wird zum Beispiel eine SPD oder das würden die Grünen nicht mitmachen. Also wenn es nach der Union ginge, dann ja, bestünde diese Gefahr, dass eben auch der Teil, der jetzt vom Bundesverfassungsgericht abgesegnet worden ist, wieder fallen würde.
Okay, also halten wir fest für die nächste Bundestagswahl 2025. Wenn jetzt nicht gesetzgeberisch noch was passiert, werden Sie wählen können einen Direktkandidaten in Ihrem Wahlkreis und vor allem die wichtige Zweitstimme, das ist das Entscheidende. Das wird über die Mehrheitsverhältnisse entscheiden, so wie auch jetzt schon, aber es gibt keinen Ausgleich mehr. Und wenn Sie Pech haben, dann haben Sie jemanden in Ihrem Wahlkreis gewählt, der dann aber nicht direkt in den Bundestag einzieht. Aber Gudler, nochmal ganz kurze Frage. Gibt es da Prognosen, für wie viele Wahlkreise könnte diese Situation eintreten?
Für relativ wenige, denn man hat in diesen zwei Tagen vorher noch eine andere Sache geändert, dass man nämlich insgesamt die Zahl der Abgeordneten erhöht hat auf 630, um eben die Zahl derjenigen, wo das wirklich passiert, möglichst gering zu halten.
Alles klar. Gudler Geuter, ganz herzlichen Dank für diese Einordnung an Katrin Müller. Vielen Dank bis hierhin. Und jetzt nutze ich mal den Slogan unseres Schwestersenders Deutschlandfunk Nova. Es ist kompliziert und dazu guter Pop. Ann-Kathrin Müller ist mein Gast heute. Ich habe es anfangs schon gesagt, beim Spiegel diejenige, die sich sehr ausführlich und intensiv mit der AfD und mit rechten, rechtsextremen Strömungen beschäftigt. Gerade auch Autorin in einem Buch, das erschienen ist von Matthias Quent und Fabian Virchow, mit dem Titel Rechtsextrem, das neue Normal. Sie sind ja viel unterwegs für Recherchen. Wir haben mit Blick auf die ostdeutschen Landtagswahlen darüber gesprochen. Machen Sie da Beobachtungen dieser Art? Also ist es schon das neue Normal gesellschaftlich?
In bestimmten Kreisen ja. Das ist halt die Frage, wo man jetzt ansetzt. Also in Gesamtdeutschland natürlich noch nicht und auch in den einzelnen Kommunen nicht. Also es gibt ja nirgendwo eine Kommune, wo rechtsextreme Parteien über 50% haben oder so. Und trotzdem findet eben eine Normalisierung statt von extrem rechtem Gedankengut, von bestimmten Gewalttaten, von Verstößen gegen Auflagen von Behörden. All diese Dinge können wir sehen. Und es findet ja auch eine Normalisierung in Diskursen statt.
Es gibt aber natürlich auch politische Gegenbewegungen. Also eine der größeren Maßnahmen der letzten Zeit, auch nicht ganz unumstritten, war beispielsweise das Verbot der Innenministerin des Magazins Kompakt, die jetzt eigentlich auch gerne ihr Sommerfest gefeiert hätten. Und da merkt man, das ist etwas, was sie auch geteilt haben über soziale Medien, wo dann im Prinzip so Ersatzstrukturen das letztendlich umgehen.
Genau, also man hat dann gesagt, okay, dann nennen wir es halt nur Sommerfest. Das wurde dann auch verboten. Und dann fand aber mal wieder eine Demonstration in Gera statt, in Thüringen. Das ist eine Hochburg, muss man sagen, inzwischen, wo eben AfD und andere Kräfte eben zusammenkommen und ständig eben A, demonstrieren, was ihr gutes Recht ist, und B, aber dabei immer wieder gegen Dinge verstoßen und die Polizei dem eben keine Einhalt gebietet. Und da wurde dann eben plötzlich mehrfach gesagt, vor allen Dingen aber auch in Kameras, so, ja, hier, das ist das Kompakt-Sommerfest. Mhm. Und es wurden sogar Spenden gesammelt, die man dann eben Herrn Poggenburg, demjenigen, der das mitorganisierte, dieses Kompakt-Sommerfest, überreichen wollte. Das heißt, man hat sehr klar gemacht, wofür man da ist. Man hat auch Herrn Elsässer eingeladen, den Chef von diesem Magazin oder Ex-Magazin. Und insofern war das eine klare Solidaritätsveranstaltung.
Aber reicht das denn auch so richtig, ich habe es gerade schon so zweifelnd bei Ihnen gehört, auch so richtig in die Gesellschaft hinein? Weil ich meine, man kennt natürlich so solche Situationen, politisch radikale Gruppen, die sich dann doch nochmal treffen, dann für die Soli-Kasse sammeln. Und man hat aber das Gefühl, naja, so richtig eindringen in die Gesellschaft, in die Diskurse, in die Debatten, das gelingt dann doch nicht, weil es, und wenn man sich dieses Video anschaut, es sieht jetzt auch nicht wirklich attraktiv aus, ja, dieses Ersatz-Sommerfest, da sieht man gar nicht so übermäßig sportliche, tendenziell eher noch mittelalte, jüngere Männer im Regen und hat nicht so das Gefühl, da ist die neue gesellschaftliche Hegemonie, die sich da versammelt, sondern eher so ein Trüppchen, das so ein bisschen am Rande steht.
Ja, mir geht es eher darum, wir haben jetzt eben die Situation, dass das Bundesinnenministerium gesagt hat, okay, wir sagen, das ist verfassungsfeindlich, wir verbieten das. Das heißt, alles, was damit einhergeht, eben das Logo zum Beispiel und so weiter, ist jetzt verboten. Und wenn man dieses Logo dann zeigt oder eben Solidarität damit erklärt und eben den Macher davon einlädt und, dann müsste es eigentlich vom Rechtsstaat halt Konsequenzen geben. Und wenn man dann aber eben in Videos, die man dann auch gerne teilt aus dieser Szene, zeigt, haha, wir konnten dagegen verstoßen, und auch am Tag drauf dann eben ein Martin Sellner, der da auch eingeladen war, der ja, die Galionsfigur der rechtsextremen identitären Bewegungen.
Der gerade auch auf Tour ist, habe, genau, ich das richtig gesehen, auf Remigrationslesetour.
Der selber feiert, dass er es geschafft hat, gegen sein Einreiseverbot eben irgendwie juristisch vorzugehen. Das heißt, er tritt dann auf und er sagt dann, ich war gestern auf der Kompaktbühne. Mhm. Also so explizit immer wieder sozusagen zu bedienen, ha, wir haben es doch geschafft. Und das macht natürlich was mit den Leuten, weil es eben dafür sorgt, dass sie denken, haha, wir können uns noch mehr. Und das schürt ja sozusagen so dieses antistaatliche und Anti-Institutionen des Staates Gefühl, was eben dazu führt, dass wir eben sehen können, dass es eben einen Anstieg an Gewalttaten gibt. Und das gibt es dann nicht nur gegen Polizisten und Feuerwehrleute, sondern eben auch gegen Menschen, die als Teil des Staates oder des Gegenstaates sozusagen in Anführungszeichen wahrgenommen werden, gegen Journalistinnen, gegen Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter und so fort. Also da ist eben, also das ist so quasi der Ausgangspunkt für dann eben das andere.
Mhm. Also das heißt dann konsequent, was sagen Sie, härteres Vorgehen? Ich frage das so ein bisschen vorsichtig, weil man ja also aus der Protestgeschichte und aus sozusagen den politischen Radikalismen auch häufig gemerkt hat, klar, hartes Vorgehen des Staates, der Polizei ist an manchen Stellen nötig, kann aber natürlich auch dazu führen, dass es Solidarisierungseffekte gibt, dass man möglicherweise Leute noch mehr verstärkt in ihrer Radikalität. Also nicht ohne Grund wurde auch mit Blick auf eher linksextreme Demonstranten irgendwann die Strategie der Deeskalation gefahren. Ich weiß aber nicht, ob das vergleichbar ist.
Ich würde sagen, es ist insofern nicht vergleichbar, als dass ich dann doch bei unterschiedlichen Demos unterschiedliches Vorgehen der Polizei dann doch noch bemerke. Aber davon ab, ich würde gar nicht sagen, unbedingt hartes Vorgehen, ich würde sagen konsequentes Vorgehen. Wenn man jetzt eben sagt, das ist ein verbotenes Magazin inklusive Logo und so weiter, dann muss man eben auch sicherstellen, dass das dann eben zumindest Konsequenzen hat. Und wenn das dann erstmal ein Ordnungsgeld ist oder was auch immer, das ist ja jetzt nicht, also keiner sagt ja, ginge das, auch gar nicht, ja, dass die Leute irgendwie im Knast landen sollen, aber also man muss ja das durchsetzen, was man selber aufruft, sonst macht man sich ja auf eine Art und Weise auch lachhaft.
Ann-Kathrin Müller, hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Themen des Tages heißt nicht immer unbedingt, dass alles super, super relevant ist, was wir hier auf den Tisch legen, Ann-Kathrin Müller. Aber manchmal ist es auch wirklich schön, vor allem wenn der Ministerpräsident einfach nochmal ganz wichtige, wichtige Dinge seinen Landsleuten mitteilt und vor allem, wenn er der Ministerpräsident eines Freistaates ist, nämlich von Bayern, Markus Söder.
Döner macht schöner, das finde ich einen guten Spruch. Döner macht schöner. Döner bleibt Döner. Dankeschön.
Döner macht schöner, Döner bleibt Döner. Döner, eines der Lieblingsspeisen des Ministerpräsidenten. Und weil das sich irgendwie so zum Thema entwickelt hat, über diese berühmten sozialen Medien, hat Markus Söder erst in München 20 Leute eingeladen. Und er wird es auch noch in Nürnberg tun zum gemeinsamen Döneressen. Es haben sich aber irgendwie über 40.000 beworben, dass sie das, er hatte ausgerufen, wer möchte mit mir Döner essen? Hat er gesagt, das schafft er nun nicht. Was sagt uns das über den Zustand des Markus Söder, über den Zustand der Politik oder auch der sozialen Medien?
Also ich würde zum einen sagen, dass Markus Söder einfach wirklich Aufmerksamkeitsökonomie verstanden hat und weiß, wie er das macht. Zum anderen, interessanterweise scheint er das Döner macht schöner gar nicht zu kennen. Da ist er ja total abgekoppelt vom Rest des Landes, weil das war doch vor Jahren ein Standardspruch.
Echt, ne?
War das nicht mal sogar ein Lied? Aber wie dem auch sei, also er hat es einfach verstanden und dass Leute da irgendwie Spaß dran haben und sich auch mal freuen, so jemanden live zu sehen, das ist ja vielleicht nichts ganz so Neues.
Ist das etwas, also man wirft ihm ja gerne mal vor, dass er ein bisschen zu sehr die populistische Klaviatur mit bespielt als ein Politiker, der eigentlich ja natürlich ein Teil einer und Vorsitzender einer seriösen Volkspartei ist. Man könnte aber auch sagen, na, immerhin ist das jemand, und das war ja vor allem so ein Social-Media-Phänomen, der auch irgendwie weiß, wie man das bespielt. Also nicht die ganze Zeit nur mit irgendwie trockenen Botschaften, sondern eben auch mit dieser menschelnden Seite.
Genau, also er ist ja auch wirklich ein Power-User in dem Sinne, dass er ständig irgendwie Sachen auf seinen Account draufhaut, irgendwie ständig sein Essen postet und da so ein paar, also so neben dem rein politischen auch andere Dinge macht. Er hat das verstanden, wie das funktioniert. Wie gesagt, ich würde, er hat auch prominente Hilfe, ne? Also wenn ein Fabian Köster von der Heute-Show halt immer wieder darunter kommentiert, dann sehen das natürlich auch dessen Follower und so. Und dann kriegt das halt auch eine gewisse Reichweite, die andere Politikerinnen und Politiker vielleicht nicht haben, auch wenn die ihr Mittagessen posten. Also das ist dann so eine Logik auch der Algorithmen und so, die dem dann folgt.
Ja, da fällt mir ein anderer Spruch gerade ein, aber den sage ich jetzt nicht, das ist so unappetitlich zum Mittag, ne? Der Teufel und was der tut. Markus Söder ist Döner, das können wir an dieser Stelle festhalten. Jetzt auch mit Bürgerinnen und Bürgern, die sich bei ihm dafür bewerben konnten, haben viele, viele getan. An Katrin Müller, mit dieser Nachricht, die vielleicht, und damit haben wir angefangen, zum Schmunzeln, vielleicht sogar zum Lachen gebracht hat, sage ich ganz herzlichen Dank.
Brauchen wir gar nicht staatlich verordnet.
Das kriegen wir mit und ohne Söder auch so hin. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da waren.
Sehr gerne.
Und wenn Sie mit uns nicht einen Döner, aber vielleicht eine Brezel essen wollen, dann kommen Sie doch gerne übermorgen ins Humboldt-Forum. Da sind wir dann wieder live vor Ort und mit mir dort ist Harald Schmidt. Alle Informationen finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. Tschüss für heute.
Deutschlandfunk Kultur.
Demokratie ist ja nicht nur, wenn einem das Ergebnis gefällt. Also Demokratie ist auch, wenn einem das Ergebnis nicht gefällt.
Immer mittags diskutieren wir die Themen des Tages mit einem Gast aus Medien, Kultur und Politik.
Wir reden ja wie ein Liberaler.
Nein, das hat damit nichts zu tun, aber ich finde, man
ist ja nicht schlimm.
Man kann ja auch mal mit dem Geld versuchen, auszukommen, was man
jetzt
hat.
Jetzt reden Sie schon wieder wie ein Liberaler.
Ja.
Am Donnerstag senden wir wieder live aus dem Berliner Humboldt-Forum.
Übrigens meine ich das meiste unironisch, lebe aber davon, dass es für einen Witz gehalten wird. Und bin so ein bisschen von der staatlichen Rente unabhängig geworden.
Kommen Sie vorbei, diskutieren Sie mit dem Entertainer Harald Schmidt. Und vielleicht lässt der Moderator Corbinian Frenzel diesmal auch zu Wort kommen.
Harald Schmidt, darf ich die Moderation wieder an mich reißen?
Gerne.
Ja.
Am Donnerstag, 12.05 Uhr, live im Deutschlandfunk Kultur, im Videostream und live im Berliner Humboldt-Forum.